Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Keine Altersgrenze mehr beim Wahlrecht und Schluss mit den Altersprivilegien auf dem Arbeitsmarkt, fordert Wolfgang Gründinger im Sinne zukünftiger Generationen. 1984 wurde Wolfgang Gründinger im bayerischen Tirschenreuth geboren, als Sohn einer alleinerziehenden Gemüseverkäuferin. Schon mit 16 begann sein politisches Engagement. Zum einen bei den jungen Sozialdemokraten, zum anderen als Jungdelegierter bei UN-Gipfeln in Bonn und Johannesburg. Er studierte Politik, Soziologie und Demokratieforschung in Regensburg, Berlin und Santa Cruz und gilt heute als Anwalt der Jugend. Als Jugendlobbyist setzt er sich mit aller Kraft dafür ein, dass auch nachfolgende Generationen noch was von unserer Erde haben. Zwischen 20 Millionen Rentnern in Deutschland haben 12 Millionen Menschen unter 18 zu wenig Mitspracherecht, sagt Wolfgang Gründinger. Er ist heute zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung, jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr. Am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Und wer das alles nicht gebacken gekriegt hat, der oder die kann es dann nachhören im Internet. Dann leider ohne Musik als Podcast via iTunes oder irgendwelche RSS-Podcatcher oder auch bei Soundcloud. Ihr findet das schon im weltweiten Internet. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich auf Wolfgang Gründinger. Wolfgang, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, dankeschön.
Auf deiner eigenen Website schreibst du, du bist Zukunftslobbyist und Generationenerklärer. Wem musst du denn die Generation erklären?
Oje, gute Frage. Also es gibt sehr viele Mythen, sehr viele Vorwürfe, sehr viele steile Thesen darüber, wie die junge Generation denn so ist.
Aber alle wollen es wissen, oder?
Alle wollen es irgendwie wissen, alle haben irgendeine Meinung dazu. Hm. Das war offensichtlich auch vor 2000 Jahren schon so und vor 3000 Jahren schon so und vor 100 Jahren auch schon so, dass die ältere Generation sich aus dem Fenster gelehnt hat, um sich über die Jugend von heute zu beschweren.
Das war, glaube ich, ja, da hast du total recht, das ist immer so, was mich fasziniert ist, und vielleicht ist auch das immer schon so, dass so viele Menschen wissen wollen, wie tickt die Jugend und was macht die Jugend im Netz und in echt und bla. Ja. Aber es reden so wenige mit dieser Jugend.
Das ist es genau, das ist das Problem. Es geht immer nur über die Jugend, aber mit den Jugendlichen spricht kaum einer und wenn, dann werden sie nicht ernst genommen. Und da geht Jugendlichkeit schon sehr weit. Ich bin jetzt 32 und immer noch wirft man mir vor, dieser Knilch will mir meine Rente klauen, nur weil ich irgendwie unter 50 bin und mich zum Thema Rentenpolitik hin und wieder mal äußere.
Ich bin über 50 und hab's immer noch nicht gelernt, an meine Rente zu denken. Aber mal gucken, was da noch so kommt. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit irgendwie, also zum Sparen wird es nicht mehr reichen, aber muss halt vorher reich werden oder so. Mal gucken.
Reich heiraten.
Irgendwie reich heiraten. Ich bin verheiratet.
Oh.
Und auch sehr reich, aber ohne Geld. Jetzt sind wir völlig woanders gelandet. Die Jugend, kann man die denn überhaupt so clustern noch? Ich habe immer den Eindruck, so diese einzelnen Jugendbewegungen, die ich so kenne, die sich ganz stark über Klamotten und Musik definiert haben, die gibt es in dieser Form gar nicht mehr. Also
die heutige junge Generation ist schon sehr, sehr heterogen, nicht wahr? Also damit möchte ich sagen, die Jugend, glaube ich, gibt es tatsächlich nicht oder nicht mehr.
Das wäre auch schlimm.
Das wäre vielleicht auch schlimm. Will man vielleicht auch gar nicht. Aber es gibt ja immer diese Headlines, ne? Diese Schlagzeilen, möchte man ja immer diese komplexe Wirklichkeit auf möglichst einfache Formeln bringen, damit man sie auch darüber berichten kann. Und dann heißt es, auf die Generation Y kommt jetzt und die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Die wollen nur Work-Life-Balance, sind nur so kracht und wollen nur ein Dienstfahrrad statt Firmenauto. Und die wollen nur Sabbatjahre statt irgendwie höherem Gehalt und so. Und die verändern jetzt alles. Oder es heißt irgendwie, die spielen nur noch Snapchat und Pokémon Go oder was auch immer. Und verblöden total, sind digital dement. Mit dieser Jugend von heute kann man nichts mehr anfangen.
Spielst du Pokémon Go?
Ich habe es ausprobiert, ich war erst zu blöd, es zu checken, wie es funktioniert. Ich habe die Pokémon Go Bälle immer verschossen, aber jetzt habe ich verstanden, wie es funktioniert. Ist auch ganz nice, aber ich glaube, ich werde damit auch nicht alt.
Welches Level?
1.
Gibt's das Level 1?
Nee, ich habe nicht viel probiert.
Doch, Level 1 gibt's, klar. Fängst du
okay,
an mit.
Und okay dann, super. Aber, also ich bin Anfängerlevel.
Ja, ich bin tatsächlich, ich habe ja auch keine Zeit für so einen Quatsch. Leider, weil ich es ganz faszinierend finde.
Ich finde es ganz witzig. Also ich glaube, es ist eine coole Sache.
Ja, ich finde es
mal
lustig.
Ausprobieren finde ich echt gut. Und ich kann es auch verstehen, wenn Menschen das mögen. Genauso, also man muss einfach Respekt haben vor Lebenswelten. Auch wenn ich sage, es gibt auch ja Musikgeschmäcker oder so. Oder Computerspiele waren, seit ich Teenager war, seitdem nicht mehr meins, aber trotzdem sage ich, das ist ein Kulturgut, ja, ich spiele halt lieber Volleyball, andere machen halt Computerspiele, ist auch eine Lebenswelt, vor der man Respekt haben muss und die man nicht irgendwie als die blöden Handyzocker, die alle digital dement sind und gar nicht mehr richtig Zeitungen lesen, alle für blöden oder die Killerspieler, die alle Amok laufen und so, das sind einfach Lebenswelten, die muss man respektieren und das ist bei eben vielen Älteren nicht der Fall.
Wir hören mal ein bisschen Musik. Du hast auch noch Musik mitgebracht. Die hören wir natürlich auch im Lauf dieser Sendung und werden dann weiter erforschen, was eigentlich mit der Jugend los ist. Beziehungsweise uns auch mal ein bisschen um die Forderungen kümmern, die du unter anderem, ja auch nicht als Einziger, aufstellen tun können sollst.
Ich habe halt versucht, immer irgendwelche sozial relevanten Lieder hier rauszusuchen.
Ja, wir hören gleich dann den ersten von dir mitgebrachten Song. Lebenswelten respektieren, hast du gesagt. Du bist ja jetzt doch noch sehr dicht an dieser jungen Generation. Man sagt ja auch eigentlich heute, ich glaube, die EU definiert Jugendliche inzwischen bis 29. Ist das so?
Das weiß ich gar nicht. Also die UN bis 27.
Okay.
Die Grünen auch bis 27. CDU, CSU und SPD bis 35.
Was?
Die Wirtschaftsjunioren bis 40.
Echt?
Ja, ja, tatsächlich. Und jetzt halte ich fest, ein Freund von mir war vor kurzem oder letztes Jahr war er auf einer Europareise, unter anderem auch im Vatikan und hat dort den Jugendbeirat des Papstes getroffen. Das waren so drei ältere Männer um die 50.
Okay, bei denen ist das natürlich auch relativ. Also relativ zum Rest der Bande ist man dann natürlich mit 30, mit 50 irgendwie so einfach noch ganz
frisch. Das Durchschnittsalter in Deutschland liegt ja bei 46,3 Jahren. Mhm. Das kann man sagen, die Hälfte der Deutschen ist eben jünger und die andere Hälfte ist älter. Mhm. Und wenn man unter 46,3 Jahre alt ist, ist man noch jung, sonst ist man eben alt. Wenn man so möchte, wenn man so möchte.
Also an sich, gut, wollen wir uns dann den Definitionen des Vatikans vielleicht nicht ganz anschließen, aber sagen, irgendwie so in den 20ern gilt man heute noch als jugendlich und damit bist du dann irgendwie noch ziemlich dicht dran. Wie hat das bei dir angefangen, dass du gesagt hast, du willst dich um die Rechte junger Menschen kümmern? Du bist eigentlich ein SPD-Mensch gewesen, ne? Dann aber in die Piratenpartei gegangen.
Genau, da war ich auch mal dabei. Ich bin und war aber nie Parteisoldat. Also ich hatte immer eine eigene Meinung und war auch nie richtig Funktionär oder so. Ja, ich habe immer meine eigenen irgendwie auch Forderungen gehabt und Ideen gehabt und die kann man dann in so einer großen Organisation wie Parteien gar nicht so richtig umsetzen, weil man immer der Einzige ist und alle anderen eben dann andere Interessen haben. Mhm. Aber Parteien finde ich ultra wichtig und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie es ohne Parteien funktionieren soll. Vielleicht gibt es bessere Systeme, ich weiß es nicht, aber man kann jedenfalls noch sehr viel ausprobieren. Aber wie bin ich dazu gekommen? Gute Frage. Eigentlich bin ich interessiert in Energiepolitik gewesen. Ich wollte immer mich mit Energiepolitik beschäftigen. Ich wollte das Klima retten und die Welt retten. Aber ich habe da auch ein Buch darüber geschrieben, als ich 20 war. Die Energiefalle hieß es damals. Aber alle Journalisten wollten von mir nur was zum Thema Rente hören.
Okay.
Ja, immer nur Rente. Wir brauchen jemanden, der zum Thema Rente was sagt. Können Sie
ich glaub,
das zum Thema
Sascha Rente Lobo sagen? Hat mal gesagt, dass er zu dem Thema, erstaunlicherweise, man würde ja immer denken, zu netzpolitischen Themen oder so, wird er eingeladen, aber tatsächlich ist das Thema Rente wohl das Thema, zu dem er am häufigsten zu Talkshows eingeladen wurde.
Insofern ich habe auch noch nie irgendwie Maybrit Illner zum Thema Digitalisierung gehört.
Nee, das stimmt.
Ja, also gibt es zwar auch bei anderen Sendungen, aber da immer nur... Tötet uns das Internet jetzt oder ist es doch nicht so schlimm? Hm. Ja, das ist so irgendwie...
Mit Manfred Spitzer.
Ja, genau. Das ist so der Konflikt, den man aufmacht. Rente ist immer so das Thema. Das interessiert eben alle, nämlich alle Rentner und Rentnerjahrgänge.
Zumindest alle Fernsehzuschauer. Und die
genau,
sind, ja
und die sind über 60.
Ungefähr 70.
Beim ZDF zählen alle Zuschauer unter 50 als jüngere Zielgruppe.
Mhm.
Offiziell.
Mhm.
Das ist doch komisch. Ja. Es gibt einen ZDF-Fernsehbeirat, da sind glaube ich 60 Leute drin oder so, also relativ groß und der soll das Programm mitberaten und da ist der jüngste Christian Lindner und der ist jetzt auch nicht mehr so sehr jung, nicht wahr? ich würde mir schon wünschen, dass in diesen Programmbeiräten auch mal ein Mensch unter 40 oder so drin ist.
Wobei ja die Frage sich stellt, ob das lineare Fernsehen überhaupt noch interessant ist für eine jüngere Zielgruppe. Also ja, ob man sich da überhaupt drum kümmern muss, wobei sich ja jetzt drum gekümmert wird mit dem jungen Angebot von ARD und ZDF, was online stattfinden soll. Gut. Insofern ist das wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, da nur noch.
Es wird schon was gemacht, aber ich meine, Reed Hastings war, also der Netflix-Chef, der war auf der Republika und hat dann so in einem Interview erklärt, ZDF braucht kein Mensch, ja, weil es gibt ja Streaming-Dienste. Und das ZDF hat daraufhin erklärt, die neue Konkurrenz wird überschätzt. Mhm. Also ich weiß jetzt nicht, ob das ZDF sich da guten Gefallen tut. Ich meine, die machen auch gute Arbeit und so. Und die probieren auch ein bisschen was aus und sowas, ja, aber die haben das noch nicht so ganz begriffen.
Ja, aber erstaunlicherweise ist ja dann jemand, der eine junge Zielgruppe offensichtlich auch anspricht, wie Jan Böhmermann zum Beispiel, ja auch das Verbreitungsmedium Fernsehen dann, also zumindest zusätzlich, und ich glaube schon, dass da immer noch so das Gros der Leute dann doch hängt. Und bei Live-Ereignissen natürlich auch noch, das wird sich wahrscheinlich auch nochmal ändern. So, jetzt haben wir alles in einen Topf und durcheinander geworfen. Wir hören jetzt mal einen Song, den du mitgebracht hast, und versuchen dann ein bisschen fokussierter weiterzureden. Mhm. Also von meiner Seite aus. Weil da, wo du gerne jüngere Leute dabei hast, da kommen wir gerne noch zu. Wir hören, wir sind Helden, mit Müssen nur wollen, erklärt sich inhaltlich, ne, warum du das mitgebracht hast. Wolfgang Gründinger ist zu Gast im Studio und einer der Gründe, warum wir dich eingeladen haben, war ja natürlich auch die ganzen Folgen bzw. die Diskussion rund um Brexit. Als gesagt wurde, erst wurde gesagt, die Jungen, die haben ja alle zu, was weiß ich, 75% für Remain gestimmt und hätten die mehr Stimmen gehabt. Und dann hieß es, haben ja nur 30% der Jugendlichen mitgewählt, müssen halt mal einen Arsch hochkriegen. Dann hieß es wieder, die Zahl stimmt gar nicht, es waren viel mehr und. Und am Ende heißt es, selbst wenn 100% der Jugendlichen sagen wir mal, bis 24 gestimmt hätten, hätten sie trotzdem keine Chance gehabt, weil so es sind einfach Alte, also auch Deutschland ist tatsächlich ja eher ein altes Land. Ja. Das ist ja auch nichts Schlimmes, sondern ist einfach so, muss man einfach erstmal feststellen. Ja. Wie hast du diese Brexit-Diskussion verfolgt?
Also ich habe ein Buch geschrieben, das ungefähr 4 Wochen vorher rauskam und es hieß Alte Säcke-Politik. Und da habe ich geschrieben, diese Demografie, also dass wir älter werden, macht etwas mit diesem Land, mit unserer Demokratie, wie wir gemeinsam zusammenleben wollen. Und habe viele Beispiele aufgezählt, von Ehe für alle über öffentliche Kinderbetreuung, Kitas, bis hin zu Rentenpolitik, wo Ältere in ihrer großen Mehrheit völlig andere Meinung waren als die Jüngeren. Und genau dann kam Brexit. Und genau dann hat sich das auch wieder mal bestätigt. Das genau, wie du ja schon sagtest, die Jungen haben zu größten Teilen für den Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union gestimmt und die Alten in ihrer großen Mehrheit für den Austritt gestimmt. Also die Alten haben den Jungen ihre Meinung aufgedrückt, obwohl es um ihre Zukunft doch gar nicht mehr geht.
Jetzt kann man ja aber auch nicht sagen, die Alten dürfen nicht mehr wählen. Das wäre ja auch äußerst undemokratisch.
Das wäre äußerst undemokratisch, das will auch keiner. Aber wir müssen darüber reden, wie wir diese Konflikte in der Gesellschaft ausgleichen können. Also was tun wir, wenn wir doch feststellen, dass eine Mehrheit der Älteren, der jungen Generation, ihre Meinung aufdrückt, ihre Weltbilder aufdrückt. In einem Land, in dem die Jungen offensichtlich wenig zu melden haben. Obwohl sie doch in genau diesem Land den Rest ihres Lebens verbringen sollen.
Da gibt es ja wahrscheinlich auch Unterstützung bei Älteren. Also ich sehe mich ja selber als jemanden, der Wahlrecht ab 0 Jahre fordert. Wie wir das dann im Detail machen, müssen wir nochmal drüber reden. Können wir gleich drüber reden, ob du dem zustimmen würdest oder wie du das lösen würdest. Ich bin ja auch über 50 und finde trotzdem, dass es wenig Lobby gibt für die jungen Generationen. Wie siehst du das mit dem Wahlrecht?
Also erstmal, es gibt, glaube ich, auch so etwas wie Altersweisheit und nicht nur so etwas wie Altersstuhrheit. Also nicht alle Alten sind nur, weil sie über 50 oder auf jeden Fall. Nur weil sie über 50 oder über 60 sind, automatisch alte Säcke. Mhm. Ja, die können auch Zackhüpfer sein, wenn man das so metaphorisch ausdrücken möchte. Ich kenne auch junge Menschen, die aber im Kopf schon unglaublich alt sind. Aber trotzdem gibt es so etwas wie eben Generationenkonflikte. Das wird oft so an der Rente festgemacht oder so. Aber ich glaube, es sind eher vor allem kulturelle Fragen, also Lebenswelten, Werte, die da aufeinander prallen. Und deswegen muss man auch mal öfter miteinander sprechen und Respekt zeigen vor den Lebenswelten auch der jungen Generation. Und jetzt zum Wahlrecht, ja, auf jeden Fall. Eine 100-jährige Oma darf wählen, warum nicht ihre 10-jährige Enkeltochter? Mhm. Verstehe ich nicht, gibt keinen Grund. Wir haben in unserer Demokratie uns überlegt, ein Mensch, eine Stimme, egal wie dumm, schlau, Alkoholiker, Nicht-Alkoholiker, drogenabhängig, nicht-drogenabhängig, Bettler, superreicher Millionär, Mann, Frau, alt, jung ist, außer eben unter 18. Und das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch nicht. Das Erstaunliche ist ja auch, dass die Argumentation dagegen oft lautet, also das habe ich so aus Diskussionen rausgehört, dass die Leute dann immer sagen, naja, aber die können ja nicht selber entscheiden, das entscheiden ja dann doch die Eltern. Das Erstaunliche ist, wenn man die Zeit nur ein kleines bisschen zurückdreht, war das gleiche Argument beim Frauenwahlrecht. Mhm, da hat man auch gesagt, naja, die Frauen, die können ja nicht selber, da entscheiden ja dann die Männer. Also insofern muss man da sehr vorsichtig sein, wie man gegen argumentiert. Ja. Wie würdest du das dann lösen, wenn du jetzt, nehmen wir mal wirklich an, wirklich ab Geburt hat ein Mensch ein Wahlrecht.
Also natürlich würden dann die Babys und Säuglinge nicht in die Wahlkabine krabbeln und dann irgendwie was weiß ich tun, sondern es könnte weiterhin so etwas geben wie eine reguläre Altersgrenze. Zum Beispiel bei 18 Jahren oder auch bei 16 oder 14 Jahren. Und wenn ein junger Mensch aber schon früher wählen möchte, sollte er das auch tun dürfen, sobald er das kann und möchte. Also man trägt sich einfach ein in ein Wählerverzeichnis und darf dann ab diesem Zeitpunkt auch mitwählen und mitentscheiden.
Was denkst du, würde sich ändern?
Also erstmal würde die Demokratie demokratischer werden. Weil heute sind 13 Millionen Menschen ausgeschlossen vom Wahlrecht. Sprich alleine mal deswegen, um überhaupt unsere Demokratie und Volkssouveränität zu sanieren, finde ich das einen guten Schritt. Und dann kann man natürlich darauf hoffen, dass sich dann auch was zum Guten hoffentlich verändert. Nämlich glaube ich, dass dann die Interessen von Kindern und Jugendlichen ernster genommen werden würden, damit sie nämlich endlich ihr Gewicht in die Waagschale werfen dürften. Schulpolitik, Kulturpolitik, auch Drogenpolitik, Familienpolitik, Umwelt-, Tierschutzpolitik und so weiter, würde alles wahrscheinlich ein Stück weit anders aussehen und ein Stück weit mehr im Sinne der Betroffenen, nämlich der Kinder und Jugendlichen, gestaltet werden.
Wir hören einen Song, den du auch mitgebracht hast, den du ausgesucht hast, nämlich von Ketka, Graceland. Du hast ja gerade sehr weise gesagt, dass sich mit einem Wahlrecht für Jüngere, also unter 18-Jährigen, es würde sich erstmal verändern. Und man hofft natürlich, oder ich höre Hoffnung in deiner Stimme, dass sich einiges verbessern würde. Kann ja aber auch sein, dass wir plötzlich feststellen, die ganzen 16-Jährigen sind plötzlich AfD-Wähler. Was dann?
Auch Sachsen und Baden-Württemberg und viele andere haben AfD gewählt. Deswegen sagt man nicht in Sachsen und Baden-Württemberg und anderswo, kann man das Wahlrecht aberkennen, weil diese überproportional die AfD wählen. Also auch mit dummen Wahlentscheidungen muss man sich irgendwie zufrieden geben in einer Demokratie. Interessanterweise tragen vor allem, ich würde mal sagen, die Mitteljungen, nämlich die mitteljungen Männer so 25 bis 35, also so mein Alter, da wiederum eben die Männer, und dann mit einem niedrigen Bildungsabschluss und mit einem niedrigen Einkommen zu den Wählerschichten der AfD am deutlichsten bei. Sind also gar nicht die Alten, zumindest nicht nur, sondern vor allem eben diese jungen Männer. Mhm. Und da frage ich mich auch, warum es eine Partei nicht schaffen kann, genau diese jungen Menschen abzuholen und warum dann ausgerechnet eine alte Säcke-Partei kommen muss, um dann gewählt zu werden. Offensichtlich gibt es ja niemanden in diesem Land, der mal diese Menschen ansprechen kann.
Jetzt hast du ja so ein bisschen Parteierfahrung, SPD, Piraten. Findest du da drauf Antworten auf diese Frage? Warum schaffen das andere Parteien ganz offensichtlich nicht, diese Wählerschaft anzusprechen? Oder ist die Wählerschaft vielleicht, wie du sie gerade beschrieben hast, vielleicht einfach dann so doch wieder bei der Protestwahl oder wie man das nennen will?
Also die Piraten haben sie ja mal zwischenzeitlich geschafft, aber sind dann gescheitert an sich selbst. Nämlich an der mangelnden Bildung ihrer Funktionsträger und an Strukturen, die nicht gemacht waren für eine wachsende Partei. Also die sind einfach an sich selbst, haben sie gelitten und haben sie dann an sich selbst zerstört. Die SPD hat ein kulturelles Problem. Also wenn man einmal zu einer Ortsvereinssitzung kommt, ist man der Einzige unter 50 und wird zwar vielleicht freundlich empfangen, aber es sind einfach Lebenswelten, die wiederum da aufeinandertreffen. Und wenn ich jetzt in Berlin bin, geht's vielleicht noch. Wenn ich dann irgendwo, keine Ahnung, in Bielefeld oder sonst wo bin und möchte gerne über Europapolitik sprechen oder über Netzpolitik sprechen, dann gucken die mich nur an wie ein Auto. Ja. Also da müssen sich die Parteien mehr neu erfinden. Es gibt da tausend Ideen, die man mal versuchen könnte. Es gibt, glaube ich, kein Patentrezept, gibt es ja selten. Mhm. Aber da könnte man viel mehr versuchen. Und natürlich ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil die SPD ist eigentlich ja die Partei der kleinen Leute und die Partei des kleinen Mannes und der kleinen Frau und so weiter, will sie halt zumindest sein. Aber war sie halt zwischenzeitlich zumindest in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger nicht. Nämlich unter Schröder bei den Agenda 2010-Reformen. Und seitdem kann die SPD versprechen und auch tun, was sie denn will, aber man nimmt es ihr nicht mehr ab. Es ist hart, so ein Vertrauen zu erneuern.
Flux FM Spreeblick.
Musiker, Macher, Meinungen.
Reiste als 17-Jähriger schon zu UN-Gipfeln und setzt sich heute für die Rechte zukünftiger Generationen ein. Der Anwalt der Jugend. Wolfgang Gründinger, zu Gast bei Spreeblick und Johnny Häusler. Ob Brexit, Klimawandel oder fehlende Umverteilung, die Alten diktieren den Jungen ihre Meinung auf. Sie sitzen an den Hebeln der Macht und verbauen nachfolgenden Generationen deren Zukunft, sagt Publizist, Zukunftslobbyist und Demokratieforscher Wolfgang Gründinger. Seit Beginn seines politischen Engagements fordert der Aktivist, die Dominanz der Alten zu beenden. Und dafür schöpft er aus dem Vollen der politischen Mitgestaltung. Er ist Sprecher der Stiftung Generationengerechtigkeit, sitzt im Vorstand des SPD-Forums Netzpolitik und ist Mitglied im Think Tank 30 des Club of Rome. Wolfgang Gründinger, zu Gast bei Flux FM Spreeblick mit Johnny Häusler.
Die zweite Halbzeit Flux FM Spreeblick, eurer Lieblingssendung. Jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12, am Montag die Wiederholung ab 22 Uhr. Danach auf diversen digitalen Kanälen nachzuhören, dann leider ohne Musik. Zu Gast heute ist Wolfgang Gründinger und wir reden mit ihm als Generationenerklärer und Zukunftslobbyist. Du hast selber vorhin gesagt, Wolfgang, dass du so ein bisschen, du wolltest, als du 20 warst, die Welt retten und deswegen wahrscheinlich auch hast du diesen Song mitgebracht von Tim Bensko. Willst du sie denn immer noch retten?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt immer noch ziemlich viele Probleme auf der Welt und es scheinen ja gerade in diesen Tagen immer mehr zu werden. Hm. Also die Welt zerbricht anscheinend, ja, es gibt immer mehr Unsicherheiten, was früher scheinbar sicher war. Irgendwie D-Mark, Europa, Frieden. Zerfällt. Ja, der Euro ist irgendwie fragil, der Frieden in Europa ist sehr fragil, die ganze Welt scheint zu zerbrechen und deswegen, glaube ich, braucht es sowas wie eine neue Bewegung, die irgendwie was tut.
Das ist so ein Stichwort, wo wir gleich auch noch einen Song zu haben, der natürlich fast auf der Hand liegt, dass wir den hier spielen müssen. Aber das Stichwort Bewegung ist sowas, ich habe so ein paar Artikel von dir gelesen, die du auch für die Zeit geschrieben hast und für andere Publikationen. Und du hoffst schon auf so eine Art neue Jugendbewegung, oder?
Mhm.
Siehst du die irgendwo am Horizont?
Ich weiß es nicht so genau. Also einerseits glaube ich, dass die heutige Jugend, also sowohl Schüler, Schülerinnen, Studenten, Jugendliche allgemein, jüngere Menschen unter 30 mal allgemein, würde ich mal sagen, nicht unpolitischer sind, vielleicht sogar politischer sind als meine junge Generation es damals war oder als die 68er das damals waren, aber unsichtbarer geworden ist. Mhm. Und es liegt, glaube ich, daran, dass sie weniger organisiert ist. Ja, jeder macht so sein Ding, jeder muss auch irgendwie so gucken, wo er bleibt, ist auch nicht mehr so einfach geworden. Man soll ja irgendwie Praktika auf der ganzen Welt machen. Man soll mindestens 3 Universitäten in aller Welt studieren. Da gibt's noch Bachelor und Master, die zum Teil sehr verschult sind, wo ein hoher Arbeitsdruck zum Teil herrscht. Nebenher noch einen Job haben, weil man kann das WG-Zimmer in München auf keinen Fall mehr bezahlen und in Konstanz und Regensburg auch nicht mehr und so weiter. Also man hat schon ziemlich viel zu tun. Und da muss man ja auch noch, wenn es nach der Gesellschaft ginge, sich engagieren, politisch, und sozial und natürlich. Ehrenamtlich natürlich, was natürlich irgendwie schwierig ist, wenn man gleichzeitig im Ausland sein soll. Es sei denn, man macht irgendwas für ein Waisenheim in Bolivien, das war auch irgendwie komisch, weil was bringt es den Leuten eigentlich dann wirklich? Also ich meine jetzt den Waisenkindern, weil wenn die noch mal halb Jahr wieder weg sind, also ist auch sehr kritikwürdig, was da passiert. Dann irgendwie auch noch Kinder kriegen. Na, also es ist schwer. Also und für die Rente sorgen, ja, und schnell studieren. Es ist wie eine Generation, wie ein Schweizer Taschenmesser, die irgendwie alles können soll auf einmal. Und deswegen glaube ich, dass man es hier gar nicht so richtig zur Last legen kann, den jungen Menschen von heute, sozusagen, dass sie unsichtbarer geworden sind. Aber so meine Sorge ist, jeder macht halt so sein kleines Süppchen auf. Jeder macht seine eigene Initiative, jeder macht sein eigenes kleines Ding, und man organisiert sich kaum noch. Und dann geht da viel verloren.
Ich habe ja, also man muss natürlich verallgemeinern, wenn man über die Jugend redet, weil das haben wir eigentlich schon gesagt, konnte man noch nie, die Generation ist so und so oder eine andere.
Und heute
Generation
weniger als so zuvor.
Genau, aber trotzdem fallen einem ja so Dinge auf. Und ich arbeite ja auch relativ, also im Vergleich zu anderen, relativ viel mit Jugendlichen und rede mit vielen und bekomme da, glaube ich, eine ganze Menge mit. Und ich habe so den Eindruck, es gibt schon so verschiedene Cluster, also gerade was du beschrieben hast, so dieses Schweizer Taschenmesser sein müssen und auch ja eigentlich schon ab dem Alter, eigentlich schon nach der vierten Klasse eigentlich, was willst du mal werden und Karriereplanung und so, das geht ja irre früh los, hatte ich zumindest den Eindruck bei unseren beiden Söhnen. Und ich habe den Eindruck, es gibt so ein paar junge Menschen, die kommen damit klar und können das sogar gut finden. Also dieses Schnellkarriere und Schnellstudieren und können sich auch schon früh Gedanken darum machen, wo sie mal hinwollen im Leben und was für einen Lebensplan sie haben. Entschuldigung. Und es gibt aber ein paar andere, die damit überhaupt nicht klarkommen. Und ich habe vor allen Dingen den Eindruck, dass Jungs noch mal mehr als Mädchen, bilde ich mir ein, überfordert sind mit der Menge an Möglichkeiten. So rum will ich es mal ausdrücken. Würdest du sowas, empfindest du das auch so oder ist das jetzt eine sehr selektive Wahrnehmung von mir?
Kann schon sein, weil es gibt heute ja heute tausend Möglichkeiten. Ne? Man kann irgendwie alles machen oder auch nichts. Ja? Millionen Dinge. Früher war es ja ziemlich einfach, ne? Irgendwie Ausbildung, Studium, Job, Auto, Haus, Familie, Kinder kriegen, Baumpflanzen, tot. Ja? Heute kann man das machen oder alles andere. Kann also schon sein, wobei das auch wiederum eine sehr privilegierte Sicht auf die Sicht der Dinge ist. Weil es gibt eben sehr viele junge Menschen, die können halt nicht alles machen. Mhm. Die sind froh, wenn sie überhaupt was machen können. Also denk mal dran, 20% der Kinder knapp leben in Kinderarmut. Ja, also irgendwie ein paar Prozent der Renten, 3% der Renten, aber 20% der Kinder leben offiziell in Armut.
Das war total krass, als die Meldungen reinkamen vor 2-3 Wochen war das, wo man wirklich im Radio diese Meldungen hintereinander hatte oder auch in Tageszeitungen. Mhm. Einerseits irgendwie, weiß ich nicht, wie erfolgreich Schäuble gewirtschaftet hat, dass wir so und so viel, keine Neuverschuldung und wir können jetzt so und so viel wieder in Verteidigung und Sicherheit investieren und dann die Krankenkassen erhöhen wieder und. Und dann als nächste Meldung, Kinderarmut ist gewachsen.
Ja, so ist es, ja.
Und das ist, ich meine, wenn man das hintereinander so hört, dann kann man doch eigentlich nur mit einem großen WTF dastehen und sagen, was passiert hier eigentlich gerade?
Auf jeden Fall, ne? Also, das war meine große Kritik eben an diesen ganzen Rentenreformen, die es jetzt gab. Dieses Rentenpaket, das beschlossen worden ist, da sind 160 Milliarden Euro mindestens jetzt freigemacht worden für die heutigen Rentnergenerationen. Und zugleich wurde das Qualitätsprogramm für Kitas, das geplant war, auf Eis gelegt, aus Geldmangel. War kein Geld da. Das lang nicht so viel kostet. Und da frage ich mich wirklich, sind da die Prioritäten richtig gesetzt? Nicht unbedingt so hat sich ein älterer Mensch verdient, ein paar Euro mehr Rente zu bekommen oder 2 Jahre früher in Rente zu gehen, wenn der lange gearbeitet hat. Das ist ja auch eine Anerkennung, Lebensleistung, sowas zu haben. Dann bin ich ja sehr dafür. Jeder, der ein Hirn im Kopf hat und ein Herz im Körper, der sagt da eigentlich ja. Also man will es ja niemandem absprechen. Mhm. Aber wenn ich dann zugleich erlebe, dass man um jede Million kämpfen muss bei Kindern und Jugendlichen, aber zugleich Milliarden über Nacht einfach ausgeschüttet werden für die Rentner, dann frage ich mich, wo sind die Prioritäten eigentlich in diesem Land?
Jetzt zumal man ja auch für die zukünftigen Rentner, wie zum Beispiel mich, ach nee, ich zahle ja gar nicht, ich bin ja selbstständig. Naja, egal, also für andere Menschen in meinem Alter, ja. Also die eigentlich bald in so ein Rentenalter kommen würden, meine Güte, ey, jetzt denke ich gerade zum ersten Mal drüber nach. Da müsste man ja eigentlich dafür sorgen, dass es mehr Nachwuchs gibt, also dass man das auch fördert, wenn junge Familien Kinder kriegen, vielleicht auch nicht wenig Kinder kriegen, weswegen dann irgendwie sowas wie können beide weiter arbeiten und familienfreundliche Betriebe und so natürlich alles
noch. Also zumindest sollten sie nicht unbedingt schlechter dastehen müssen, wenn sie sich für Kinder entscheiden.
Genau.
Das reicht ja schon erstmal.
Und dann fragt man sich schon, wieso wird dann in diesen Bereichen, wo es helfen würde, gekürzt? Das ist ja auch irgendwie ziemlich kurzsichtig. Warum ist das so? Also warum, es kann doch nicht sein, dass Politik so kurzsichtig ist, oder geht es da wirklich darum, dass die Wählerschaft alt ist und deswegen gibt man halt dieser Wählerschaft, was sie will?
Naja, das ist schon so. Also in Demokratie müssen immer alle Politiker sich dem Wahlvolk stellen. Es geht da gar nicht anders. Und dann geht es um Prioritätenfragen. Natürlich würden auch Politiker, und ich glaube, wir alle, auch die Alten würden sagen, wahrscheinlich in ihrer Mehrheit, ja, für Kinder sollte man auch Geld ausgeben. Mhm. Die tun es ja sogar selbst, in ihren eigenen Familien aber nur. Also den eigenen Kindern und Enkeln soll es gut gehen, aber die anderen sollen den eigenen Kindern und Enkelkindern am besten dabei nicht im Wege stehen bei ihrer Karriereplanung. Nicht wahr? Und dann kommt es drauf an, wenn ich jetzt eine bestimmte Summe Geld nur habe, wofür gebe ich das Geld aus? Für Kitas und für Glasfaserinfrastruktur und für diese ganzen schönen Dinge oder für Renten? Und dann ist leider die Entscheidung bei vielen ziemlich klar.
Wolfgang Gründinger ist zu Gast im Studio. Wie kriegen wir denn jetzt eine Lobby für junge Menschen, für eine junge Generation auf die Beine gestellt, wenn sie offenbar nicht in den Parteien stattfindet? Weil das habe ich schon festgestellt. Ich glaube nicht, dass diese Generation unpolitisch ist. Überhaupt nicht. Sehr politische junge Menschen kennengelernt. Aber die interessieren sich ähnlich eigentlich wie Erwachsene auch immer weniger oder gar nicht für Parteipolitik. Du hast selber gesagt, der Parteiapparat war nichts für dich. Erreichst du denn jetzt, hast du denn den Eindruck, du erreichst mehr mit dem, was du jetzt tust und wie du es jetzt tust? Und, Frage daran angeschlossen, wie könnte denn eine Jugendlobby aussehen?
Ich glaube, sie kann sehr bunt aussehen. Es gibt ja 1000 Wege und die sind alle irgendwie legitim. Ich glaube natürlich etwas wie eine Doppelstrategie. Das heißt, man kann und sollte in einer Partei sein, um dort eine Verankerung zu haben. Nicht unbedingt, um Parteikarriere machen zu müssen. Mhm. Einige wollen das bestimmt, andere nicht. Aber ich finde es gut, da dabei zu sein und sich den Laden auch mal von innen anzugucken. Aber zugleich auch außerhalb der Partei was zu machen, um nicht alle seine Abende immer nur bei dieser Partei verbringen zu müssen, sondern um auch irgendwie nebenher was zu machen. Und dann kann man für sein Thema streiten. Einige kümmern sich dann eher um die Bildung, andere um Europa, andere um den Frieden in der Ukraine und wieder andere um Netzpolitik. Ich glaube, das sind alles legitime Themen. Und es ist gut, wenn man da auch eine junge Sichtweise drauf hat. Ja, und die müssen sich aber organisieren. Es bringt wenig, wenn die alle zu Einzelkämpfern werden und jeder macht so sein Ding vor sich hin und am Ende bricht alles zusammen, was sie aufgebaut haben in mühsamer Arbeit, weil sie ins Ausland gehen, auf einmal einen Job haben und dann es nicht weiterführen können, einfach ausgebrannt sind oder einfach nicht weiterkommen, was in den Ressourcen scheitert.
Schafft man das denn auch noch? Du hast ja vorhin selber gesagt, vor welchen Herausforderungen man so steht als junger Mensch. Irgendwie, wenn entweder Ausbildung oder Studium plus hier noch ein bisschen ehrenamtlich arbeiten und da noch und jetzt auch noch in der Partei zumindest ein bisschen engagieren oder dann außerparteilich. Weniger wird's nicht, ne?
Weniger wird's nicht. Deswegen aber auch sie organisieren. Also man braucht ja nicht alles selbst machen, sondern man kann dort, wo man sich interessiert, auch mal zeitlich begrenzt, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich engagieren. Ich glaube, das ist eine gute Sache, weil alleine ist man immer relativ wirkungslos. Man braucht immer einen, der so ein bisschen sich als Spiritus Rector die ganze Sache fühlt und ein bisschen mehr Verantwortung trägt und die Fäden zusammenhält. Aber es braucht ganz viele, die mit dieser Leadership-Person dann irgendwie gemeinsam was auf die Beine stellen. Es gibt ein ziemlich cooles Video auf YouTube, das ist bei einer TED-Konferenz präsentiert worden. Da steht so ein Typ alleine auf der Wiese und tanzt so total crazy rum. Ja, so ein shirtless Guy tanzt auf der Wiese und sieht dabei ziemlich dämlich aus. Ja, dann kommt so ein anderer Typ dazu und tanzt auch mit. Und die haben Spaß und präsentieren sich und tanzen gemeinsam total verrückt und total, sieht immer noch dämlich aus. Da kommt ein Dritter dazu und tanzt genauso dämlich mit. Und auf einmal ist es halt eine Crowd. Ja. Ja. Drei ist halt einfach nicht mehr einer, es sind nicht zwei, es ist eine Crowd. Und auf einmal kommen immer mehr dazu und tanzen alle gemeinsam irgendwie mit. Und genau so ist es doch. Also es braucht einen, der irgendwie vorangeht, sich traut, einfach mal dämlich sein Ding zu machen, solange bis er einen überzeugt. Und dieser eine Follower sozusagen, die erste Follower, ist der wichtigste. Weil da ist er nicht mehr alleine. Da sind schon zwei. Und wenn noch ein dritter dazukommt, ist es schon eine Gruppe. Ja, und das finde ich ziemlich wichtig, dass auch diese Menschen dann gemeinsam auf Augenhöhe gemeinsam arbeiten und sich auch öffentlich zeigen. Denn die beste Arbeit kann gemacht werden, wenn man davon nichts hört, davon nichts weiß, dann versinkt die irgendwann.
Deine Arbeit machst du ja sehr clever, indem du nämlich eigentlich Mechanismen benutzt, die wir auch von anderen Autorinnen und Autoren kennen. Also dein letztes Buch, du hast es selber vorhin gesagt, heißt Alte Säcke-Politik. Das sind ja durchaus auch Titel, die erstmal provozieren, die auch absichtlich wahrscheinlich provokant sind. Du stellst auch provokante Thesen will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber du sagst schon immer sehr deutlich und durchaus auch mit so einem Hang dazu, das ein bisschen vielleicht sogar extremer auszudrücken, als es wahrscheinlich am Ende funktionieren könnte. Das ist schon Absicht, oder?
Naja, das kommt auf die Perspektive an. Also viele Menschen, mit denen ich spreche, sagen, es ist eine Provokation und so radikal und dieser Altersrassist und Neoliberale. Mhm. Ja. Und letzte Woche hat der Spiegel das Buch besprochen und fand es sehr zahm. Okay. Und hat dann geschrieben, mit einer solchen Jugend, ja, kann man nichts mehr anfangen. Die ist viel zu brav. Also einerseits, ja.
Ah, die Berufsjugendlichen vom Spiegel.
Einerseits sagt man mir, du bist viel zu brav, du musst doch viel mehr so auf den Putz hauen und so und mal radikale Forderungen aufstellen.
Das fordern dann die Alten aber auch, ne?
Das fordern übrigens auch die Alten. Nur wenn man das dann tut, dann finden sie es auch wieder blöd. Mhm. Und dann fühlen die sich irgendwie angegriffen und sagen, ja, nee, aber doch nicht gegen uns. Ich sage, ihr sagt erst, ich soll doch gegen euch sein. Dann sage ich so ein bisschen Rente, sollte man mal reformieren, drüber nachdenken und ein Kinderwahlrecht einführen oder so. Und auf einmal sind die wieder dagegen und sagen, dieser Altersrassist. Und so meine ich es doch gar nicht. Ja, ich halte mich für einen freundlichen Menschen. Und ich kämpfe auch gemeinsam mit vielen älteren Menschen für Generationengerechtigkeit. Ist, wir haben vorhin darüber gesprochen, ja nicht nur eine Frage des chronologischen Lebensalters, sondern ganz vor allem eine Frage der Mentalität, der Einstellung, des Kopfes. Und nicht des Kalenderdatums, an dem man zufällig geboren ist. Aber trotzdem versteht man das dann halt so, wie man es verstehen will, nämlich ganz häufig als Angriff auf die eigene Lebensleistung. Ist aber gar nicht so gemeint. Aber das ist wirklich sehr interessant, dass man oft hört von den Älteren, geht doch auf die Straße, engagiert euch doch, gründet eine Partei. Und wenn man das alles macht, dann sagen die Alten, ihr macht das aber falsch.
So sind wir. Ich war schon sehr, sehr überrascht, als die Debatte losging nach Brexit, wo wir am Anfang der Sendung ja auch mal kurz waren. Ich war überrascht, wie viele Artikel es plötzlich gab, die gesagt haben, ja, die Jugendlichen sind ja selber schuld, sind ja nicht wählen gegangen. Also warum plötzlich
war ja
scheinbar dann auch nicht so, weil die Zahlen, die ersten Zahlen falsch waren, die sind 32% oder so. Aber wie auch immer, bei mir setzt das ja ein, wenn die 32% gestimmt hätten, dann muss man sich ja fragen, warum haben die denn nicht gewählt? Und es gab ja so ein paar Stimmen auch in so ein paar Kanälen, die gesagt haben, dass viele Jugendliche junge Menschen in Großbritannien gar nicht gedacht haben, dass das irgendwas bringt, wenn sie damit machen. Jetzt kann man darüber streiten, warum ist das nicht so und so. Aber ich war schon ein bisschen erschüttert, dass so viele erwachsene Menschen sich genötigt fühlten, jetzt zu schreiben darüber, ist nicht unsere Schuld, sondern ist die Schuld der Jugendlichen selbst. Also
genau.
Da wurden so komische Mauern jetzt nochmal zu den Jüngeren aufgebaut, die ich echt nicht nachvollziehen konnte.
Ja, genau. Also die Jugendlichen sind schuld daran, dass Großbritannien aus der EU austritt, weil sie dafür gestimmt haben. Ist halt ein bisschen komisch, ne? Also die Alten haben halt für den Austritt gestimmt und nicht die Jungen. Aber dass dann die Alten sagen, ist halt selbst schuld daran, ist schon eine sehr große kognitive Dissonanz, die man da aufbaut.
Das kann man so sagen. Wir müssen einen Song hören, den du mitgebracht hast. Wenn du ihn nicht mitgebracht hättest, hätte ich ihn in die Sendung gepackt. Tokotronic natürlich mit Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein. Siehst du eine Chance, Wolfgang, dass Parteien, also es gibt natürlich vieles, was man tun kann als Partei, um junge Menschen besser anzusprechen, als es derzeit der Fall ist. Und ein verjüngtes Wahlrecht wäre sicher wäre der Zwang für Parteien, glaube ich, sich auf eine junge Generation mehr einzulassen, weil das sofort die Wählerschaft vergrößern würde. Und ich würde hoffen, dass dann Parteien nämlich anfangen müssen, auch um diese Stimmen zu werben.
Ja, auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie fast alle Parteien auf junge Menschen zugehen, ist noch stark verbesserungsbedürftig. Ja. Einerseits, weil sie an diese Zielgruppe gar nicht so richtig glauben. Die sagen, die gehen eher so selten wählen und sich deswegen an sie gar nicht richten. Und wenn, dann häufig damit scheitern. Weil sie in ihrer Kultur, in der Art und Weise, wie sie sprechen, wie sie kommunizieren, oft sehr entweder altbacken sind, so ein bisschen so antik wie vor 20 Jahren, oder halt einfach unauthentisch sind, weil sie einfach halt von irgendwelchen Beratern
so anbiedernd
angedient bekommen, dass man das jetzt unbedingt machen soll. Genau, das neue
die krasse SPD.
Tool, genau, die krasse SPD. Das glaubt man denen halt nicht. Mhm. Ja, ist ja klar. Dann lieber authentisch antik sein, als irgendwie unauthentisch neu.
Die Frage ist natürlich, was glaubt man überhaupt noch?
Ja, was also, glaubt man überhaupt
das
noch?
Ist ja sowas, was du hast vorhin so das Beispiel der SPD genannt und irgendwie, und es gibt ja durchaus ist es ja nicht so, dass bei den anderen Parteien besser wäre, dass man da also mehr glaubt, was gesagt wird. Also ich glaube, die Frage der Glaubwürdigkeit in Parteienlandschaft und auch natürlich einzelner Personen irgendwie, die ist, ist natürlich eine ganz große. Und das ist, glaube ich, auch generationsübergreifend. Das hat mit Jugend nichts zu tun, sondern das geht Erwachsenen und älteren Menschen
ist leider genauso. So, ja. Aber ich sag mal, auch wenn unsere größten Intellektuellen in den bedeutenden Zeitungen Artikel darüber schreiben, warum sie nicht wählen gehen und dafür noch Applaus bekommen, dann finde ich das schon ein bisschen seltsam.
Das ist extrem seltsam.
Ja. Also warum? Also die tun nichts, ja? Schreiben intellektuelle Essays darüber, warum dieses Nichtstun total geil ist und weil die sind alle gleich da oben. So, ne? Also totaler Schmarrn, wie man in Bayern sagt, wo ich ursprünglich herkomme. Also totaler Quatsch, totaler Unsinn. Aber das wird denen geglaubt und die Leute klopfen sich auf die Schultern, wie gut sie selbst sind und wie dumm, korrupt, faul oder wie auch immer die Politiker da oben so sind, waren aber noch nie in der Partei und haben überhaupt kein Gespür davon, wie das so abgeht. Also ich empfehle wirklich allen Menschen, sich einfach mal eine Partei anzugucken. Ja, eine oder zwei, einfach mal dazugehen und gucken, wie die so sind.
Und dann wieder austreten.
Oder gar nicht eintreten. Die müssen ja nicht alle eintreten.
Ja, das stimmt.
Ja, die können ja mal hingucken. Das finde ich echt cool. Also auch an meiner Schule in Bayern bin ich öfter mal noch für Vorträge. Und dann frage ich am Anfang so, wer interessiert sich für Politik hier? Kein Mensch meldet sich. Kein Mensch. Ich garantiere. Und nach dem Vortrag kommen sie alle zu mir und diskutieren mit mir über irgendwie Castortransporte und G8, Schulzeitverkürzung und Krieg und Frieden. Also natürlich sind die politisch, natürlich interessieren sich die für Parteien. Auch für Parteien, auf jeden Fall auch. Aber die würden sich jetzt nicht als an Politik interessiert outen im Regelfall. Mhm. Aber ich glaube, da ist sehr viel im Schwung, da ist sehr viel im Gang. Und auch Parteien sind nach wie vor wirklich wichtig. Nur das kapiert man halt nicht als Mensch, der damit erstmal nichts zu tun hat im Leben, weil die meisten Menschen, sagen wir ehrlich, haben auch anderes zu tun, als sich um irgendwelche Parteien zu kümmern, sondern die haben irgendwie Freunde, die haben Hobbys, die haben einen Job. Ja, die wollen vielleicht mal in den Urlaub fahren. Insofern hat man einfach keine Zeit und auch keine Berührung mit solchen Dingen.
Nee, es wird ja auch nicht einfacher durch die EU. Also ich glaube, das war ja auch Teil dieser ganzen Debatte rund um Brexit und das. Die EU wurde eigentlich niemandem so richtig erklärt. Und zumindest wenn ich mir die diversen Schulen angucke, mit denen ich zu tun hatte, da wird es auch nicht erklärt. Das heißt, dass dann Menschen dastehen und behaupten, da entscheiden irgendwelche Leute, die niemand kennt und die auch niemand gewählt hat, irgendwas über unsere Köpfe, was natürlich Quatsch ist.
Auch großer Quatsch.
Ja. Aber so empfinden das halt viele Menschen, weil man mit der Politik im eigenen Land schon irgendwie sagt, wie geht das jetzt genau? Und, so
ist auch kompliziert genug. Ja.
Genau, und dann kommt noch Brüssel dazu und dann schnallt man gar nichts mehr.
Ja, ist auch legitim. Also es erklärt erstmal keiner. Und irgendwie hat man auch, es ist auch weit weg gefühlt. Ne? Also es ist zwar nicht wirklich weit weg, weil Brüssel ist näher als Berlin für manche, die in Deutschland leben, geografisch gesehen. Aber es ist so gefühlt sehr weit weg. Mhm. Es ist auch ein komplexes System. Also bis man das erstmal kapiert hat, alle Achtung. Also dieses Gebilde von Kommission zum Beispiel ist ja in der Montesquieu'schen Gewaltenteilung gar nicht vorgesehen. Ist ja so eine Mischung aus Legislative und Exekutive. Also da geht's ja schon los.
Ich empfehle da sehr den Film Democracy, der im letzten Jahr rausgekommen ist.
Ja, von Jan Philipp Albrecht. Ja, der ist ganz geil.
Weil da muss ich schon sagen, da hat sich bei mir auch so ein großer Respekt entwickelt, als ich mir angeguckt habe, was das für eine Arbeit ist und wie viele. Also gleichzeitig sieht man natürlich auch, wie unflexibel sowas ist. Allerdings wäre natürlich auch eine Demokratie, die mal eben von einem Tag auf den anderen entscheidet, auch falsch. Also ja, man kriegt
Demokratie
auf jeden Fall einen ganz guten.
Ist langsam, Demokratie braucht einfach ein bisschen Zeit. Aber was ich vor allem kritisiere, ist zum Beispiel in den Schulen gibt es ja faktisch gar keinen Politikunterricht. Und wenn, dann sieht es so aus wie so eine Schautafel, ne? Also hier ist das Wahlverfahren. Ja, Erststimme, Zweitstimme vielleicht und dann rechnet man so rum. Dann lernt bitte noch den Namen der Bundeskanzler auswendig. Ich muss sagen, also ich bin Politikwissenschaftler und habe promoviert in dem Thema, also habe Doktorarbeit darüber geschrieben. Und ich vergesse immer den Kurt-Georg Kiesinger. Jetzt, wo ich es immer quasi wiederhole, vergesse ich ihn dann langsam nicht mehr. Aber es bringt wirklich nichts, ja, die Namen aller Kanzler in der richtigen Reihenfolge plus den Regierungsjahren auswendig zu lernen. Das ist großer Quatsch. Wer braucht sowas? Kein Mensch braucht sowas.
Ja, zumal das alles sehr, sehr abstrakte Gebilde sind für 14-Jährige.
Das interessiert keine Menschen. Okay, Adenauer, Willy Brandt, das bekommt man auch so mal mit, dass die irgendwann mal gelebt haben und wichtig waren. Aber dass es einfach keinen Unterricht gibt, in dem man mal lernt, warum Demokratie wichtig ist.
Also wenn wir schon bei dem Thema sind, muss ich sagen, das Problem ist ja schon mal, dass Demokratie in den Schulen zumindest immer eingeschränkt, so wie ich es kennengelernt habe, an staatlichen Schulen hier in Berlin, was auch immer noch mal eine andere Geschichte ist als im Rest des Landes, weiß ich. Aber die Demokratie wird ja nicht mal in den Schulen gelebt, weil wie viel Abstimmung und wie viel engagierte Schülerinnen und Schüler ich gesehen habe, die am Ende da standen und dann wurde gesagt, nee, machen wir trotzdem nicht. So, also auch sowas funktioniert an einigen Schulen nicht und wenn ich das nicht selber auch lebe und umsetze, dann kann man auch nicht glauben, dass das im Restleben auch funktionieren könnte.
Ja, so ist es.
Ach, hör mir noch einen Song, den du mitgebracht hast. Alles furchtbar, wir müssen was ändern. The Beatles, When I'm 64. Wolfgang Gründinger zu Gast bei Flux FM Spreeblick. Jetzt gibt's doch, wahrscheinlich wirst du von allen Parteien eingeladen, oder? Mit der alte Säcke-Politik und mit dem, wofür du dich einsetzt. Mhm. Bestimmt wollen doch alle von dir wissen, was müssen sie tun, um die junge Generation anzusprechen, oder nicht?
Zumindest gibt's Gesprächsbedarf. Ja, nicht, weil ich jetzt alles wissen würde. Das wäre, glaube ich, auch etwas überheblich und würde auch nicht die Tatsachen beschreiben. Aber es gibt tatsächlich Politiker diverser Parteien, die sagen, interessant, lass mal drüber sprechen, vielleicht kann man da ja irgendwie neue Ideen generieren. Also die Gesprächsbereitschaft ist da. Ich werde auch eingeladen, woanders aus dem Buch zu lesen, ein paar Ideen vorzutragen. Also ich komme schon gut rum.
Wer ist denn da weit vorne mit Einladungen? Sind das eher tatsächlich so weiß ich nicht, Arbeitsgruppen oder sind das tatsächlich Parteien? Das sind
tatsächlich Parteien, also FDP, CDU, SPD natürlich, Grüne. Also wirklich über die Parteigrenzen hinweg wird man da eingeladen, weil die einfach sagen, okay, wir müssen irgendwas tun. Ja, und lass mal darüber sprechen, was wir tun können. Ja, also es wird schon mittlerweile gemacht. Ob dann wirklich hinterher was rauskommt dabei, ist die andere Frage. Aber ja, es ist die Politik ist ja besser als ihr Ruf. Und das ist auch ein Beispiel davon, dass man da wirklich gesprächsbereit ist. Und sonst durch die Bank von kleinen Kirchengemeinden, die sich mal mit dem Thema beschäftigen wollen, bis hin zu großen Versicherungskonzernen, gehe ich eigentlich überall hin, wo ich es mir zeitlich einrichten kann. Ich habe auch noch, das Buch ist eher so ein Hobby von mir. Ich habe ja noch einen richtigen Job und solange ist der Job erlaubt, gehe ich da gerne hin.
Welche Partei hältst du denn für am jugendreformfähigsten?
Jugendreformfähigsten?
Naja, also ich meine, welcher Partei traust du am ehesten zu, dass sie sich tatsächlich auf eine junge Generation einlässt, zum Beispiel für ein Wahlrecht? Und zwar nicht nur diese kommunalen Sachen, die es gibt ja schon ab 16, sondern wirklich da auch ein paar mutigere Schritte zu unternehmen.
Es sind, glaube ich, eher nicht eine Partei, die ich da empfehlen könnte. Ich meine, ich bin selbst SPD-Mitglied auf dem Papier. Ich bin auch engagiert und finde die Partei trotz allem, was man an Kritik haben kann, die auch ich habe, trotzdem gut, einfach von den Werte, vom Wertekanon her. Aber es sind immer Politiker innerhalb der Parteien, die sagen, ich setze mich jetzt dafür ein. Ja? Und da gibt es wirklich in allen Parteien, gibt es da echt fähige Köpfe.
Was wieder die Fragen aufwirft, du hast vorhin gesagt, ohne Parteien geht's nicht. Ich weiß ja, Ich denke oft darüber nach, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, so statt Parteien eher Gremien zu haben. Also dass man statt einer Partei, die jetzt für irgendwas steht, eher Expertinnen und Experten Gremien hat, die dann natürlich auch für eine Haltung gegenüber bestimmten Themen, sei es Umweltpolitik oder Bildungspolitik, die diese Haltung also auch natürlich haben müssen und vertreten müssen. Deswegen gäbe es da auch verschiedene Gremien, die sich aber auf einzelne Themen spezialisieren.
Gibt es ja schon. Es gibt ja Ausschüsse im Bundestag.
Ja, aber, genau solche aber wählen kannst du immer nur eine Partei.
Das ist richtig.
Und wenn mir, gab es sogar mal Sachen, die ich von der CDU aus okay fand. Also, weißt du, aber ich würde die trotzdem nicht wählen.
aus verschiedenen Berlin anderen kannst Gründen. Du gar nicht wählen.
Ja, stimmt.
ist einfach einfacher, ne? Also, wenn man irgendwie ein System haben möchte, das einfach ist. Dann kann man halt nur eine Partei wählen. Also man kann gerne mal experimentieren. Mhm. Ja, aber andererseits ist die Gefahr, dass es schief geht, eben auch da. Und da würde sogar ich sagen, der ich Experimenten eher aufgeschlossen gegenüber stehe, mit solchen Grundfesten der Demokratie muss man vorsichtig sein. Man kann innerhalb der Parteien viel verändern, man kann innerhalb des Parlaments viel verändern. Und man kann sicherlich auch mal gerne so Dinge ausprobieren, wie du das sagst, mit irgendwie Gremienwahlen oder wie auch immer man das anders organisieren kann. Aber zum Beispiel finde ich es wichtig, das Wahlrecht für Kinder und Jugendliche zu haben. Ich finde es wichtig, Jugendquoten in Parteien und Parlamenten zu haben. Ich fände es gut, wenn es nicht nur den Ethikrat gibt, der mit irgendwie 60-jährigen Theologen besetzt ist, sondern ich finde es auch gut, einen Ethikrat zu haben, wo ein paar jüngere Menschen mal drin sitzen und dann über Dinge wie E-Health und Apps und Datenschutz und so mal zu beraten. Und das eben nicht den alten Menschen zu überlassen, die das gar nicht selbst nutzen und gar nicht selbst vorstellen können, vielleicht am Ende des Tages. Also ich glaube, dass es viele Dinge gibt, die auch innerhalb des bestehenden Parteiensystems wirklich hervorragend umsetzbar sind. Und dann kann man immer noch über radikalere Lösungen nachdenken.
Wolfgang Gründinger zu Gast bei Flux FM Spreeblick, der in den nächsten Monaten auch mit dem Buch noch unterwegs sein wird. Hier und da haltet Augen und Ohren offen. Ansonsten gibt's auf deiner Homepage immer wahrscheinlich die Daten zu sehen und auch Blog-Einträge und Links zu Artikeln, die du verfasst hast. Ich danke dir für deine Zeit.
Ja, danke fürs Einladen.
Und wir behalten das weiter im Auge. Tschüss.
Ciao.